Shish, läuft bei dir.
Letzte Woche im Internet XXL. Der Interview- und Pop-Culture-Podcast mit Dora. Präsentiert von Granny, der Kreativagentur für Entertainment.
You ain't got the answer, Swag.
Hallo und herzlich willkommen zu Letzte Woche im Internet XXL. Ich glaube, meine letzte Folge und aber auch die Silvester-Sonderedition. Wer letztes Jahr gehört hat, weiß, we have shit in store for you und wir haben auch schon ein Sitzen. Das gehört dazu zur Silvesterfolge. Oder sehe ich das falsch,
Dennis? Es ist unsere Tipsy Silvestergala, würde ich sagen, ja. So, oder? Also wir haben so einen Glühwein getrunken, so einen Apfelglühwein und da war doch ganz schön viel Wodka drin, würde ich sagen.
Da war was drin, ja. Ich habe auch dann, wie mein Gehirn leider funktioniert, dann natürlich auch nicht aufgehört zu trinken an der richtigen Stelle.
Aber das Gute ist, wir haben noch alkoholfreien Kinderpunsch einfach so zum Nachspülen, wenn es jetzt zu heavy wird.
Das stimmt. Wollen wir nochmal den Leuten sagen, was wir uns geschenkt haben beim Wichteln? Weil ja. Dennis' Geschenk war geil. Ich habe einen Becher bekommen vom No Angels Reunion Konzert, die Celebration Tour, zu der ich leider nicht gehen konnte. Weiß gar nicht, wo ich war. Ich war, glaube ich, krank oder im Ausland oder irgendwas. Ich konnte nicht zu diesem No Angels Konzert. Und Dennis hat mir seinen Becher geschenkt. Ich habe immer noch ein bisschen schlechtes Gewissen, weil es der eine ist, den er halt hat. Aber ich liebe dieses Geschenk.
Also deswegen, ich habe Enthüllung von Schwester Erva, Buchtitel Das Leben fickt am härtesten und ich habe vorhin mal ganz kurz so, während du irgendwas gemacht hast, kurz auf die Buchklappe geguckt und bin ja immer noch so hin und weg von der Beschreibung von den ersten zwei Sätzen. Rotlicht, Rampenlicht, Knast, das sind die ungewöhnlichen Koordinaten, die das Leben von Deutschlands berühmtester Ex-Note bestimmen.
Wow.
Das klingt so ein bisschen so wie Ficken, Fummeln, Ferienjobs auf Mallorca, so irgendwie so, was ich meine.
Ist Schwester Eva die berühmteste Nutte Deutschlands?
Vermutlich.
Wirklich?
Also ich glaube, es gab noch früher diese Sexworkerin Dominika.
Sagt mir nicht. Okay, Schwester Eva ist auf jeden Fall die berühmteste Nutte Deutschlands. Mir gefällt auch gerade
so aus den 90ern so, ne? Und ich, ja, dann sie halt vermutlich, ne?
Ich habe die aber auch nicht als Nutte abgelegt. Also weißt du, bei mir würde immer Rapper vor Nutte kommen.
Ja, oder TikTokerin.
Und jetzt TikTok. Jetzt Social Media Star.
Deswegen, also ich bin auf jeden Fall gespannt, was so noch so alles im Leben passiert ist von Schwester Eva. Ich habe das Buch jetzt immer vielen, vielen Dank, ich werde es lesen, in meinem Britney-T-Shirt, was du mir letztes Jahr geschenkt hast.
Yes. Und wer in die letzte Folge noch nicht reingehört hat, sollte das vielleicht tun, weil unsere Favorite-Gäste und Gästinnen haben uns ihre Weihnachtswünsche genannt. Das ist auch sehr cute gewesen.
Und wir waren ein bisschen nüchterner wie jetzt.
Auch das war sehr cute. So, unsere Idee für diese Folge ist, dass das Orakel von Mitte Prognosen für 23 abliefert, ne? Mhm. Sollen wir erstmal, wir haben glaube ich so ein bisschen in der letzten Folge es gemacht, aber wir sollten nochmal kurz gucken, was unsere Prognosen vom letzten Mal waren und ob die in Erfüllung gegangen sind.
Ja, ich kann mal mit einer Sache anfangen und zwar, ich weiß gar nicht, ich glaube, das habe ich in der 50. Folge erzählt,
wow,
dass ich glaube, dass sich dieses Jahr noch eine Person aus dem Rap-Bereich outet, beziehungsweise, dass ein neuer queerer Rap-Star am Rap-Himmel auftauchen wird und so im weitesten Sinne ist es passiert, also es hat sich niemand geoutet, von jemandem, der es jetzt nicht schon gewusst oder geahnt hätte, sondern und zwar, ich weiß nicht, kennst du Sosie Santana?
Klar, Sosie Santana, ja.
Genau, der hat ja ein Feature mit Madonna gemacht.
Das habe ich verpasst.
Er hatte ja einen Song gemacht, Material Girl,
ja,
angelehnt an den Madonna-Song und Madonna fand das anscheinend wohl so TikTokable und cool, dass sie dann so einen Remix mit ihm gemacht hat.
Ja.
Das war so ein bisschen die Faszination am Morbiden irgendwie. Also es war irgendwie so, du hörst es, du twerkst ein bisschen, aber fühlt sich ein bisschen scheiße dabei. Das war so mein Bauchgefühl auf jeden Fall. Und es war
es gibt so viele Songs, wo mir das, ich twerke nicht, aber das, ich kann die Emotion, ich komme mit. Es gibt sehr viele Songs, wo du denkst,
also ich twerke innerlich, ich bin jetzt nicht so ich bin nicht die Person, die jetzt so physikalisch twerken würde, aber so innerlich auf jeden Fall. Und dann gleichzeitig denkst du so, oh Gott, ist schon ganz schön scheiße, der Beat. Aber es ist irgendwie, weiß ich nicht, ihr müsst euch das mal anhören. Wir können ja mal irgendwie gucken, vielleicht verlinke ich das in den Shownotes oder vielleicht können wir noch so spontan so eine Playlist zum Abschied machen oder so, wo wir einfach mal so alle Songs, die wir gesprochen haben, reinpacken.
Eine letzte Woche im Internet-Playlist.
Oder?
Living, Dennis.
Würde ich cool finden.
Anfang und Ende der Playlist Jay-Z und dazwischen, sind wir flexibel. Alter, das finde ich richtig gut. Und was ich aber auch gerne wissen würde von den Leuten, sind so Guilty Pleasure Songs. Wir haben in der letzten Folge kurz über Tony Matta und Dirty Wine gesprochen. Und so, für mich sind viele Guilty Pleasure Songs gar nicht, weil es schlechte Musik ist, sondern weil das so lyrically Sachen sind, die du eigentlich in 2022 nicht mehr sagen kannst.
Oh Gott, ich weiß noch, wie gesagt, ich als alter Sixten-Fan, ich habe mich ja noch nicht mal getraut, die Songs laut mitzurappen. Und du kannst dir vorstellen, was ich meine.
Ja, natürlich.
Sternchen im Club oder ich und meine Sternchen. Oder die Sternchen sind wieder da.
Mir geht das so, ich bin ja eigentlich komplett Reggae-sozialisiert, muss man sagen. Meine Mutter war crazy Reggae-Fan. Bei mir zu Hause lief immer Bob Marley, UB40 und so. Und von da war der Weg natürlich nicht weit irgendwie in Dancehall. Und es gab ja auch so eine, ich nenne es mal eine goldene Dancehall-Ära. Wir haben ja so ein bisschen mit DJ Run in der Folge drüber gesprochen.
Ja, ja, ja.
Dass Chemnitz eigentlich so eine Reggae- und Hip-Hop-Hochburg war und du echt viele Artists, die du sonst nirgendwo in Deutschland hättest sehen können, in Chemnitz hast spielen sehen. Da sind ganz viele Titel dabei, die so eine Katastrophe sind politisch. Da werden ganz viele Sachen gesagt, die man eigentlich wirklich, nicht it's not okay, guys.
Ja.
Aber die ballern so, die Songs. Ne?
Echt?
Die ballern und dann kannst du ganz alleine zu Hause, secretly, machst dir deine Kopfhörer drauf, wenn jemand zu Hause ist, machst es ganz laut auf dem Handy und schüttelst deinen Körper. Du erzählst aber natürlich niemandem davon, was du gehört hast.
Das ist so wild, weil mein Vater ist ja Rastafari, ne?
Ja.
Und er sieht so ein bisschen aus wie die afrikanische Reinkarnation von Mali. Und ich bin im Grunde genommen mit Reggae groß geworden, weil er das ja selber gehört und auch gemacht hat. Und für mich war das immer so ein bisschen uncool, Reggae, weil es immer so ein bisschen so die Musik meiner Eltern war. So ein bisschen so, wie wenn deine Eltern, weiß ich nicht, Helene Fischer hören oder so Schlager. Dann denkst du immer so, ist halt so Papa-Musik oder Mama-Musik oder das hört meine Tante oder so. Aber es ist jetzt nichts, wo ich drauf feiern gehen würde. Aber wenn du dir dann so manche Roots-Reggae-Platten anhörst und diese Lyrics und dann denkst du so, Alter, dein Papa pübelt da noch in irgendwelchen Sachen so auf Patois mit, denkst du so, problematic.
Oh Gott. Ja, auf jeden Fall. Jetzt muss man aber sagen, wir waren vor ein paar Wochen das erste Mal bei dir auf einer Party, wo du aufgelegt hast.
Mhm.
Und dein DJ-Partner legt viel Dancehall, muss
der
man sagen.
Der macht nur Dancehall, Afrobeat.
Und I was living my best life. Ohne Scheiß, ich habe so vielen Leuten davon erzählt. Erstens, ich konnte Dancehall hören auf einer Gay-Party, auf einer queeren Party. Das heißt, es steht nicht irgendein random straight dude hinter dir und versucht dich anzutanzen.
Ja.
Das war schon mal wow, amazing, kommt in der Experience. Und dann lief da ganz viel Musik, zu der ich eigentlich so fast nie feiern gehen kann, weil ich quasi das Publikum auf diesen, wenn es reine Dancehall-Partys sind, ist das Publikum irgendwie nicht mehr so ganz meine Wellenlänge irgendwie. Und das war übelst schön.
Und von der Selektion ist es ja auch wirklich, glaube ich, so die Songs, wo man sich nicht schlecht fühlen muss.
Ja, der macht das sehr gut. Den ganzen Problematic-Stuff hat er nicht gespielt. Aber das nächste Mal wünsche ich mir Dirty Wine.
Okay.
Ist mir scheißegal.
Das spiele ich auch manchmal.
Ehrlich? Geil. Ja, dann.
Klar. Also ich meine, ich habe an dem Abend jetzt halt, war ich eher so ein bisschen mehr kommerzieller unterwegs, weil er jetzt halt schon so die ganzen Dancehall-Sachen ausgeweitet hat und die ganzen Leute so, die jetzt vielleicht nicht auf sowas stehen, so mit scharrenden Hufen da gestanden sind und macht das okay, hey, hier ist jetzt hier eure Commercial-Abfahrt, Leute.
Aber ich hatte eine richtig gute Zeit. Wir kommen wieder.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon so ein bisschen gesehen, so wenn ich so nach rechts und links geguckt habe, ihr habt Spaß gehabt.
Ich bin ja auch, das kommt ja auch von der Dancehall-Sozialisation, I don't know. Es gehört ja auch dazu, sich zu freuen. Die Techno-Leute machen das nicht so.
Ja.
Ne? It's not a thing eigentlich in Berlin, mit guter Laune auf einer Party zu sein. Und ich habe eh so ein bisschen Probleme oft mit den Techno-Partygängern, aber that's story for another day. Wobei das eigentlich vielleicht auch Recap dieses Jahr, wie ich nicht ins Berghain gekommen bin. Das können wir vielleicht noch kurz besprechen.
Du auch nicht? Ja, ich auch nicht.
Müssen wir drüber reden.
Aber High five, wir beide nicht.
Auf jeden. Aber aus meiner, wie wir früher feiern gegangen sind, du hattest deine Feuerzeuge dabei, du hattest im Zweifelsfall eine Trillerpfeife dabei, du hast gegen Rohre geschlagen, wenn dir der Song gefallen hat. So, ich freue mich, wenn jemand coole Musik spielt.
Das ist so lustig. Mein bester Kumpel ist ja eigentlich auch so total Dancehall am Start. Also wenn ich irgendwas spiele, was er geil findet, dann kommt er und dann kommt er mal so oder irgendwas und dann schlägt er mit seinem Glas oder irgendwas auf meinen Tisch.
So muss das.
Und ich denke mir jetzt so, Diggi, was machst du?
Nein, Mann, ich erinnere mich, back in the day in Chemnitz, der eine Club, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Kellerraum war, aber der hatte auf jeden Fall, es war so ein bisschen, wie es jetzt hier im Büro es auch ist, da hast du die Zementwände gesehen und du hast auch die Rohre gehabt.
Ja.
Und eins dieser Rohre war halt erreichbar. Wenn du groß genug warst, konntest du gegen dieses Rohr schlagen. Der Typ ist den ganzen Abend, hat er Runden um dieses Rohr gedreht und immer wenn ihm ein Song richtig gut gefallen hat, hat er geschrien. Also und hat gegen dieses Rohr gehämmert wie ein Verrückter.
Voll nice.
I love it.
Finde ich gut, finde ich irgendwie sympathisch. Also ich kann mir das irgendwie gut vorstellen. Ich glaube, Carlo wäre, also mein bester Kumpel, der wäre da, glaube ich, auch, wenn er da hochkommen würde, auch so einer. Aber es wäre, glaube ich, wirklich mit sehr viel körperlicher Überwindung, mit Rumspringen und so verbunden, weil er ist genauso klein wie ich.
Sollen wir drüber reden, wie wir beide nicht ins Berg reingekommen sind?
Ja, erzähl du.
Also.
Ich wusste es gar nicht, dass du es versucht hast.
Oh Gott. Also, dass ich komplett aus Reggae und Hip-Hop komme, sogar aus meinem Elternhaus, habe ich ja gerade schon erzählt. Ich bin kein Berliner Techno-Party-Gänger, noch nie gewesen. Mhm. Und auch schwierige Türen, mit denen habe ich politisch wirklich Probleme.
Mhm.
I don't think it's right.
Yeah.
Mir ist scheißegal, wie du aussiehst, wenn du nicht so besoffen bist, dass du gefährlich bist für dich und andere Leute oder den Abend nicht gesund überstehen kannst oder was auch immer du konsumiert hast. Wenn du auf einer Party sein möchtest, why wouldn't you?
Mhm.
So, das ist erstmal grundsätzlich meine Haltung dazu. Und ich kenne das auch aus der Reggae-Welt nicht. Da wird keiner weggeschickt, weil das Outfit nicht stimmt. So, das passiert einfach irgendwie nicht. Und in Berlin haben ja schon schwule weiße Männer so ein bisschen die Partyhoheit. Und die entscheiden ja schon mit relativ viel Privilege, was appropriate ist und was nicht.
Ja.
Und deswegen habe ich mich lange, lange, lange vom Berghain ferngehalten. Aber ich kann schon anerkennen, das Mysterium und irgendwie die Aura ums Berghain. Und ich glaube, wenn man Techno mag, dann verstehe ich, warum man da gerne hin will.
Würdest aber du davon am Brand sprechen eigentlich?
Komplett.
Ja, ne?
Es ist auch clever gemacht, dass es schwierig ist, reinzukommen und dass es a thing ist, auch im Ausland, wo man sagen kann, ich war im Berghain oder auch die Stories, die sie da dann sehr schön manufacturen. In Elon ist nicht reingekommen oder wer auch immer. Leonardo DiCaprio hat es nicht ins Berghain geschafft.
Ja.
Das hilft ja irgendwie der Brand.
It's aber findest du das schön, dass du was mit Elon gemeinsam hast, dass ihr im gleichen Jahr nicht reingekommen seid? Fühlst du dich durch ihn irgendwie näher?
Ich weiß gar nicht, was ich darauf antworten soll, ey. Anyway, ich als Nicht-Techno-Fan habe nie den Anlass gesehen, da hinzugehen und mich dieser Situation auszusetzen. Und dann war also der Geburtstag von jemandem und die haben sich gesagt, ey, komm, wir gehen sonntags ins Berghain, wir machen das mal und so und komm noch mit. Und ich so, alright, fuck it, es ist ein 30. Ich glaube, es war ein 30. sogar, es war ein Runder. Okay, cool, ich mache das.
Dann YOLO.
YOLO, genau so. Und auch Sonntagnachmittag, whatever.
Yeah.
Und ich glaube, außer einem Sekt beim Brunch war auch komplett nüchtern und bin da hingestiefelt und habe mir natürlich, ne, ich habe mein All-Black Outfit, habe meine dicke Kette angezogen. It's not a thing anymore, by the way. Man geht jetzt in Gym-Clothes ins Berghain.
Ja.
Yeah. Es ist Sports. Leisure-Lethics oder sowas?
Aha.
Sports-Outfits. Raver sehen jetzt aus wie Boys, die ins Gym gehen.
Okay.
Man ist nicht mehr, man ist schon noch All-Black, aber man sieht eher aus wie ein All-Black-Gym-Guy.
Okay, ja. Vor allem mit diesen kurzen Hosen immer so,
ja,
ne? Diese
genau.
Typ im Sommer.
Genau, man muss also wirklich nach Gym aussehen, weil man es Raven ernst nimmt. Und ich war also in All-Black und wahrscheinlich habe ich noch ein bisschen nach Hip-Hop ausgesehen, I don't know, aber ich war in All-Black, habe eine dicke Kette angehoben, habe mir meine fucking Doc Martens angezogen. Auch wie dumm, ja? Wer geht bitte in Doc Martens feiern?
Oh, einige.
Peinlich, Leute. Ihr seid peinlich. Das sage ich jetzt ja einfach mal einmal im Podcast. Ihr seid peinlich in euren Doc Martens auf einer Tanzfläche. Und auf jeden Fall, es war keine Schlange, es war Sonntagnachmittag, es war auch warm irgendwie und laufe also relativ confident auf die Schlange zu. Ich tippe noch eine SMS ab an die Leute, die drin sind, sage, ey, ich bin jetzt draußen. SMS, ne, das war ich 50, das war eine WhatsApp, wow. Ich bin draußen, bin gleich da, laufe auf die Tür zu und da stehen drei Leute an der Tür. Der eine, der nicht der Türsteher war, sagt super freundlich zu mir, hallo. Also sage ich auch zu dem, which is apparently wrong, sage ich auch zu dem, hallo. Und dann zeigt er so auf den Typen neben sich, der Türsteher.
Ja.
Und der Türsteher sieht aus wie ein Serious Raver. Der hat auch so ein fitted, enges Gymwear-Ding an irgendwie.
Aha.
Guckt er mir runter und sagt, ah, das wird hier heute nichts mit uns. Und ich sag,
oh.
Ich lache, weil ich natürlich auch, ich kann auch dieses ganze ehrfürchtige, oh my God, it's our church. Ich lache und sag, dein Ernst, wieso? Und dann sagt er, du bist mir so schnell gelaufen irgendwie. Und dann gucke ich ihn an, dann gucke ich das Mädchen, das neben ihm steht, an und dann kriege ich den Typen an, der rechts von ihm steht und sag, dein Ernst? Und er sagt, ja, wir kommen ja heute nicht zusammen und zeigt dann schon so, geh jetzt bitte. So, alright, cool. Und gehe davon und schreibe den Leuten drin, dass ich nicht mehr reinkomme. Und da war ich so fertig mit dieser fucking...
Warst du alleine?
Ja, ja, ich war alleine. Und da war ich so fertig mit dieser White-Gay-Party-Elite. Who gives a fuck? Die Typen, die da rausgekommen sind, konnten quasi nicht mehr geradeaus gucken. Oder haben sich gerade noch so richtige, so Professional-Party-Goer, die dann eine Banane im Rucksack mit haben, weißt du? Die dann auf dem Weg raus eine Banane noch essen, dann, weil sie zwei Tage da drin waren und so. Das... Nee, sorry, mach ich nicht. Tut mir total leid. Aber Hard Pass für ein scheiß elitist Bullshit, das ist nicht appropriate einfach. Und mind you, vielleicht um kurz, und dann möchte ich gerne hören, was deine Berghain-Story ist. Als wir dann bei dir auf der Party waren, da waren zwei Frauen an der Tür, die uns besmalltalkt haben, als wir in der Schlange standen. Und die sehr höflich und appropriate genau den gleichen Check eigentlich durchgeführt haben, den du eigentlich im Berghain machen würdest. Im Sinne von, wisst ihr, was das für eine Party ist? Wisst ihr, dass es eine queere Party ist? Die haben gefragt, wer legt denn hier heute auf? und sind völlig und dann nochmal so ein bisschen spiegeln, hey, bla bla bla, wenn euch jemand anfasst, so und so, ihr könnt euch hier melden, erzählen dir noch drei Sätze über Consent. Du kannst in dem genau gleichen Gespräch, was du nett und höflich und mit dem Lächeln führst, genauso Leute ausfiltern, die vielleicht nicht zur Crowd passen, die zu liddy sind, um reinzukommen, die gekommen sind, Stress zu machen oder die vielleicht wirklich nicht wissen und vor allen Dingen im Berghain, dass sie vielleicht gerade auf eine Party gehen, wo vielleicht Leute Sex haben oder wo Drogen genommen werden. Ja. Du kannst das auch sehr freundlich ausfiltern.
Ja, ja, ja.
Und es war total witzig, dass wir sehr kurze Zeit später so eine positive Experience hatten mit Türpersonal. Das geht auch so.
Ja, wobei ich glaube, das Ding ist, dass die im Berghain, glaube ich, einfach so sein müssen, weil sonst Leute anfangen würden, unter Umständen, wenn sie dann vielleicht sogar schon so halb drauf sind oder einfach so, dann noch mit denen zu diskutieren.
Sorry, der Typ war riesengroß und muskulös. Sure. I'm sure he's got it.
Yeah, just saying. Weißt du, ich meine, ich glaube, dass er den meisten Leuten physisch auf jeden Fall überlegen ist, aber einfach keinen Bock hat, damit irgendwelche Leuten rumzudiskutieren. So. Und ich glaube, da sind wirklich Leute, die das auch wirklich sehr leidenschaftlich tun. So. Ne? Das Ding ist zum Beispiel so, was vielleicht die wenigsten Leute von mir wissen, ich habe so eine Raver-Phase gehabt. Zum Beispiel, mir ist es so, ich gehe privat am liebsten auf Techno feiern, aber weil ich bin so ein kleiner Hater. Also wenn ich, zum Beispiel, wenn ich auf andere Hip-Hop-Partys gehe, fange ich mal an zu analysieren, wie die anderen DJs auflegen.
Ja, okay.
Dann gucke ich so, dann fange ich an zu Shazam, wenn ich was gut finde oder ich finde die Leute total grottig oder ich bin so, oh mein Gott, er ist so gut und ich bin so schlecht und krieg da so einen halben Nervenzusammenbruch. So, ne? Aber ich kann irgendwie nicht wie ein normaler Mensch feiern dann so.
Okay,
ne?
Verstehe, ne?
Deswegen ist es immer so, ich gehe dann gerne auf Techno-Partys, weil da ist es so, das hat halt nichts mit dem zu tun, was ich mache. So. Und da gibt es auch nichts, was man irgendwie vergleichen könnte. Und auch viele von meinen Freunden irgendwie arbeiten da irgendwie und vor allem auch ganz viele von meinen Freunden sind so, oh nee, nicht schon wieder Techno, reicht doch schon, wenn wir zu deinen Veranstaltungen kommen. Hip-Hop, wenn wir zu deinen Veranstaltungen kommen. So.
Ja.
Und deswegen, also wenn ich mal feiern gehe, was eigentlich selten passiert, gehe ich auf Techno feiern. Nee, und auf jeden Fall, also früher, also ich hatte normalerweise keine Probleme ins Berghain zu kommen. Und jetzt war ich, weil eine gute Freundin von mir, die nach England ausgewandert ist, nach Deutschland gekommen ist und dachte ich so, okay, hey, dann lass uns das machen. Ich bin extra früh aufgestanden. Ich bin wirklich extra früh ins Bett gegangen. Bin morgens um 7 aufgestanden, von da, wo ich wohne, extra dahin gefahren.
Oh Gott.
Wir waren dann da und dann war da noch nicht klar, kommen wir rein, kommen wir nicht rein, weil einige ihrer Freunde, beziehungsweise gehen wir überhaupt nicht, weil einige ihrer Freunde irgendwie, was auch immer, zu viel gesoffen genommen oder was auch immer gemacht haben.
Ja.
Und du weißt ja, wie das dann immer ist mit irgendwelchen Ravern, dass sie dann total panisch sind und alle aufgelöst, dann ist es ganz schlimm und du weißt nicht, was passiert und keine Ahnung, Drama einfach, ne? And I'm not about that life. Ich war so, ich bin um 7 aufgestanden, lass gehen. Es ist Sonntag, was ist los, Leute?
Ja.
Und ja, auf jeden Fall waren wir dann da und ich glaube, ich war nicht so geil darauf, da reinzugehen. Ich war so, eigentlich ist früh und eigentlich mache ich das wirklich nur wegen dir so und eigentlich muss ich da nicht drin sein. Ich glaube, genau das ist auch das, was ich nach außen gespiegelt habe. Also ich stand so ein bisschen so vor meinen Freunden. Wir haben so, beziehungsweise ich kannte eigentlich nur sie und die restlichen Leute kannte ich nur so vom Sehen halt. Ne?
Ja.
Und wir haben, glaube ich, so eine Dreiviertelstunde gewartet oder so. Und ich bin nicht reingekommen, weil ich einfach so ein Nein. Und ich war so, das ist das erste Mal. Ich war so oft hier, ich kenne sogar voll viele Leute, die hier arbeiten, was ist los?
Ja.
Weißt du, ich meine, ich hätte sogar Gästeliste klar machen können, wenn ich es gewollt hätte. Bin dann einfach dann vorgegangen, bin gegangen und die Leute sind dann halt einfach dann selber reingegangen.
Ja.
Und ich dachte so, okay, hey, siehst du einmal in Berlin, was ist los? Ich möchte jetzt auch nicht der Grund dafür sein, klar, dass sie jetzt alle nicht gehen, so. Was los? Und ich hatte dann aber dafür wirklich den geilsten Tag ever. Es war so ein schöner Herbsttag. Ich war dann irgendwie mit meinem besten Kumpel Brunch, der gleich in die Ecke wohnt.
Yeah, yeah.
Und ich war so, eigentlich bin ich das gerade geiler, als jetzt irgendwie wasted am Tag jetzt irgendwo da irgendwie lauter mit, keine Ahnung, mit meinem Bier da irgendwie rumzustehen.
Yeah,
so,
yeah,
ne?
Yeah.
Deswegen, eigentlich war das ganz cool.
Okay, okay, gut.
Ich war nicht mal sauer, aber ich war so, nächstes Mal, Leute. Und ich habe auch gehört, das machen die mit Absicht, um halt dieses Mysterium, du kommst nicht immer rein, irgendwie aufrechtzuerhalten.
Ey, auf jeden Fall,
ne?
Fair enough.
Und ich kenne aber auch zum Beispiel so Leute, die Hausverbot hatten wegen unterschiedlichsten Dingen. Und es gibt ja wirklich Leute, für die so ins Berghain gehen, so Teil der Identität.
Religion.
Es ist so wirklich Part der Persönlichkeit. Und ich kenne Leute, die kennen Leute, die dann sogar wirklich einen Kuchen gebacken haben und einen total langen Entschuldigungsbrief geschrieben haben für ihr Missverhalten.
Oh,
und
Gott,
das dann dafür hingebracht haben, weil die dann eine halbe Krise bekommen haben, weil sie dann nicht irgendwie jeden Sonntag da irgendwie tanzen gehen konnten.
Wahnsinn.
Mhm.
Mir wäre lieber gewesen, der hätte mich angelogen oder nichts gesagt. No joke. Mir wäre lieber gewesen.
Aber hat er nicht zu dir gesagt? Er hat gesagt, wird ja halt nichts einfach nur.
Nein, er hat gesagt, du bist zu schnell gelaufen.
Ja, ist das für ein dummer Satz auch, oder?
Genau, das, was ich meine. Mir wäre lieber
auch
gewesen.
Hat zu dir mal einer in so Nazi-Türsteher gesagt irgendwo?
Nee, vielleicht bringst du die Geschichten durcheinander.
Ah, okay.
Aber das war der Türsteher, du bist zu schnell gelaufen. Da wäre mir lieber gewesen, er hätte einfach nur Nein gesagt.
Mhm.
Okay, fein, das Berghain, man weiß das vorher, dass man unter Umständen nicht reinkommt. Du bist zu schnell gelaufen?
Was ist das denn, ne?
The fuck? Und vor allen Dingen ich, wer mich kennt, weiß, ich bin ein ganz gechillter Läufer. Bin auf jeden Fall nicht schnell unterwegs.
Also nicht schneller als ich auf jeden Fall, ne? Also ich renne ja, du nicht.
Ist so, ne? Also Wahnsinn, du bist so schnell gelaufen. Psch,
okay, komm. Das ist auf jeden Fall so, ich sag jetzt mal so die Bottomline des Jahres, dass wir nicht so cool fanden.
Ja.
Fanden wir nicht cool. Was fanden wir cool?
Was fanden wir cool dieses Jahr? Ey, wir haben ja eben schon drüber gesprochen in der Weihnachtsepisode.
Das No Angels Konzert war übrigens cool, falls du dich das fragen solltest. Also fand ich gut. Okay. Alle sahen super aus, alle haben super performt. Und ich war witzigerweise ein paar Wochen später auf dem Afrobeats Festival hier in Berlin, wo so wirklich Gott. So die Elite des Afrobeats gewesen ist. Und ich fand, Bottomline, die New Angels haben besser performt als jeder einzelne von denen, die ich auf der Bühne gesehen habe.
Alter, ne? Ich weiß, du wolltest den Segway kriegen in positive Geschichten, aber das muss ja nicht so schön gewesen sein, das Afrobeats Festival.
Ich meine, es war jetzt nicht scheiße, aber ich meine, die Leute haben so ein bisschen halbherzig gewirkt, plus ich habe
ich
ewig
hab gehört,
auf mein...
Ich war scheiße.
Ich habe ewig auf mein Essen gewartet, es war teuer und als Vegetarier bist du da fast verhungert, weil die waren so... Wie, du isst kein Fleisch, jetzt stell dich so an, hier ist eine Hähnchenkeule. So nach dem Motto war das ein bisschen so die Mentalität.
Nimm dieses Chicken und geh.
Es war wirklich so diese Mentalität, ne? Also, nee, das fand ich nicht cool.
Okay.
Also nur Angels waren besser und da gab es auch vegane Snacks.
Ich hatte Corona, das war das Wochenende, wo es war Afrobeats und es war Splash.
Aha.
Und ich saß mit Corona zu Hause und habe euch zugeguckt auf Instagram allen. Und was ich gehört habe, ist, dass der Sound war, glaube ich, so ein bisschen ein Problem. Wenn du nicht an der richtigen Stelle gestanden hast, war aber der Sound wohl Katastrophe. Und die Leute haben, selbst über Artists, von denen ich aus der Ferne sagen würde, ich kann mir nicht vorstellen, dass die schlecht performen. Also Davido ist seit 100 Jahren im Game. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Davido keine gute Show macht.
Das macht er nicht. Ich habe ihn zweimal live gesehen, es war jedes Mal meh.
Wirklich?
Also underwhelming. Underwhelming, wirklich. Das ist so, ich glaube, er ist so jemand, er ist es gewohnt, irgendwo aufzutreten, wo die Leute ihn kennen, ehrfürchtig verehren und dankbar über alles.
Wo man seinen Song gar nicht mehr performen muss.
Ja, dass die Leute einfach mitsingen. Dankbar, dass er da ist, so, yeah, weißt du? Und da war das so, ja, mach was für dein Geld. Selbst Erykah Badu war so, meh. Also alles war halbherzig.
Aber das, Erykah Badu war ein ganz komisches Booking. Erykah Badu war, glaube ich, so ein Last-Minute, ach, die ist in Europa, was der Price Point? Okay, cool, lass ihn noch mit auf seinen
Abschieben. Aber das Witzige war auch, einige Leute waren noch explizit wegen ihr hier, da hast du auch gemerkt, so, die hatten keinerlei Bezug zu irgendjemandem, der vom afrikanischen Kontinent kommt. So, ne? Aber Erykah halt, ne? Es war, es war alles sehr, sehr merkwürdig und alles so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt.
Interesting. Okay, well, maybe, vielleicht gibt es 21 ein besseres Afrobeats, vielleicht gibt es sogar ein Afrocella in Deutschland.
Also ich würde sogar auflegen, was ist los?
Alright. Wir wünschen uns also für nächstes Jahr ein cooles Afrobeats-Festival, vielleicht sogar ein Afrocella in Deutschland. Das wäre stark.
Und ich würde mir ein queeres Hip-Hop-Festival buchen, wünschen.
Oh!
Ich meine, ich habe ja schon angefangen, seit zwei Jahren sowas Kleines zu machen.
Ja.
Hat gut funktioniert und dieses Jahr, also 2023, würde ich gut finden.
Ich bin absolut down, I love it.
Also hallo Sponsors.
Wir finden jemanden, wir finden jemanden. Eine 120-Minuten-Party ist noch mein Traum.
Du musst mal kurz erklären, was das ist.
Ich habe das Gefühl, dass ich es auch zu deinem Traum gemacht habe, muss ich sagen.
Ja, ich bin auf jeden Fall schon irgendwie so in Gedanken dabei.
Also, you heard it here first. Wenn ihr das Konzept klaut, seid ihr keine Freunde mehr von letzter Woche im Internet und auch nicht mehr meine oder Dennis Freunde. Das erstmal vorneweg.
Dann Nackenklatsche.
Aber volle Möhre, richtig. Vielleicht mit Fuß sogar.
Okay.
Das Konzept 120 Minuten Party habe ich nicht erfunden, das gibt's schon. Das gab es früher in Chemnitz und ich habe mal gegoogelt, das gibt es auch noch so ein paar anderen deutschen Städten. Ich glaube, Bielefeld gibt es nur 120 Minuten.
Natürlich da.
Natürlich.
Ne?
Das Konzept ist as follows. Die Party dauert wirklich nur 2 Stunden. Du hast am Anfang natürlich ein bisschen Zeit anzukommen, dir einen Drink zu holen und dann ist 120 Minuten Hitze. Nur geile Songs und dann ist die Party aber auch vorbei. Das heißt, du liegst auf jeden Fall 1:30 Uhr im Bett. Perfekt. Und du kannst es perfekt planen mit Nannies oder was auch immer du zu tun hast in deinem Leben, mit Hund rausgehen, was auch immer dich so beschäftigt. Und hast aber auch diesen ganzen Geplänkel-Scheiß nicht. Ne? Ja. Du musst nicht warten, bis die guten Songs kommen. Du musst nicht bis früh um 5 warten, bis der DJ kommt, auf den du Bock hast. Sondern es ist einfach 120 Minuten geile Musik.
Eskalation. Okay.
Und ich bin irgendwann zu Dennis runtergekommen, wir sitzen hier in getrennten Stockwerken, ich sitze im 5. Stockwerk, Dennis sitzt meistens im 4. Und dann bin ich runtergekommen und habe gesagt, Dennis, das ist mein Traum, lass uns das nächstes Jahr machen.
Ich bin down.
Geil.
Ich bin down. Also finde ich gut, du fandest meine Location alle zu fancy, die ich vorgeschlagen habe.
Ich bin jetzt so bei Ende Februar, Mitte März.
So früh schon.
Findest du, ich würde gerne, was heißt denn von 4 im Jahr? Einmal im Quartal.
Das finde ich grundsätzlich gut, aber ich würde im Frühjahr, ich würde glaube ich eher so ab Mai anfangen.
Mai?
Ja, Leuten ist dann kalt und die wollen nicht rausgehen.
März.
Echt? Aber guck mal, wir reden ja von Leuten so über 30, die vielleicht Kinder haben oder sonst irgendwas, dann sind die Kinder auch erkältet, haben so, was auch immer man so kleine Kinder so haben.
Aber wir können doch so einen Casual-Testlauf machen.
Okay.
Wir machen im März einen Testlauf
okay.
und dann im Juni
okay.
the proper version.
Aber ich wette, im Juni wird es besser.
Glaube ich dir.
Weil dann sind die Kinder nicht alle so erkältet, so, weißt du? Und dann hast du nicht die ganzen spontanen Cancellations. Aber wenn wir zum Beispiel Tickets im Vorverkauf machen, dann haben wir quasi die ganzen Tickets schon mal verkauft und die Leute kommen halt nicht.
Dennis, was? Alright. Ist Vorverkaufsticket eine gute Strategie?
Ich hab's noch nie gemacht, aber alle machen das anscheinend. Ich hab's noch nicht
echt,
gemacht bisher, weil... Also,
so nice price Vorverkauf?
Ja, also ist cute.
Aha.
Ich meine, ich glaube alleine schon, wenn man eine 120 Minuten Party macht, die Leute wollen nicht vor der Tür warten, bis sie ihre Tickets gekauft haben.
That's fair, aber du baust ja schon ein Stündchen zum Reinkommen, Drink holen ein.
Nee, mach schneller, mach einfach so, Leute scannen rein, Drink und dann
interesting.
Kurz aufs Klo gehen, fertig.
Okay, alright.
Also,
alright.
Da muss das wirklich so zack gehen.
Zack,
so,
zack.
Ja, auf jeden Fall.
Ja gut, ich denke, dann haben wir doch unseren Plan. 120 Minuten Party.
Kriegen Elvis irgendwie Rabatt?
Ey, listen. Elvis kriegen auf jeden Fall Rabatt. Elvis können kostenlos kommen, ehrlich gesagt.
Okay, ihr habt's gehört.
You heard it here first.
Was ist dein Promocode?
Elvi3000.
Elvi3000.
Wir schreiben das in die Kommentare und wir posten natürlich online, wenn die Party stattfindet.
Okay, ihr habt's gehört. Elvi3000. Folgt Dora für mehr Promocodes.
Bitte folgt mir auf gar keinen Fall. Folgt bitte letzte Woche im Internet.
Wir haben noch andere Sachen letztes Jahr prognostiziert,
ja,
was passieren
bitte.
Könnte. Und zwar, ich habe gesagt, ein mittelmäßiges Nicki Minaj-Album kommt und floppt. Es ist nicht passiert,
es ist nur
Freaky Girl rausgekommen.
Ja.
Vielleicht passiert es ja noch.
Boah, weißt du was? Wo du Nicki Minaj sagst, du hast auf deiner Party, wie heißt es, Jumbotron, Megatron?
Megatron
gespielt. Spielt keiner.
Echt?
Und ist so ein Banger, das spielt immer keiner. Warum ist es so ein Hit? Und Leo liebt ihn so. Ich sehe noch, wie Leo schon mit dem einen oder anderen Drink, wir hatten dann auch irgendwann einen Pakt mit der Bardame geschlossen. Sich komplett freut und komplett eskaliert. Ne? So geil, er hat Megatron gespielt. Aber ja, kein Nicki Minaj-Album.
Also ich glaube, da wird kein Gutes kommen. Ich glaube, das wird so hinter den Erwartungen bleiben, zumindest verkaufstechnisch.
Ich glaube, das habe ich im Podcast schon mal gesagt, das ist kein feministischer Take und es tut mir total leid, aber ich glaube, in dem Fall ist es akkurat. Es gibt keine gute Nicki ohne Safari.
Ja, das stimmt. Also für alle, die jetzt gerade irgendwie nicht ganz wissen, wovon wir gerade quatschen, das ist ihr Ex-Freund gewesen und der hat ihre ganzen Lines geschrieben.
Ja.
Und sie selbst ist halt auch nur, schreibt auch, aber ist halt... nicht ganz so geil wie Safari.
Und die guten Nicki-Zeiten, die crazy Nicki-Zeiten und selbst das letzte Album, da waren die schon getrennt, da ging es auch viel um ihn. Ich glaube, das war, was war das denn? Oh, da müsste ich jetzt mal gucken.
2018 war es rausgekommen.
Da ist Looking Ass drauf. War so ein komplett underrated Song, das war so ein extra Hidden Track auf dem Ding. Die hat ein Baby bekommen, oder? Mit dem Mann anders?
Ja, sie ist doch mit diesem vorbestraften Sexualstraftäter zusammen.
Ach so, okay, gut. Mach dein Ding, Nicki. Ugh, schwierig. Und deswegen, das tut mir total leid, ich glaube, die Nicki-Fans finden das auch blöd. Eine Nicki ohne Safari ist nicht Nicki.
Kennst du eigentlich die Songs, die er selber gemacht hat?
Ein bisschen, aber nicht. Das Witzige, das ist gut, dass du das sagst, das muss man andersrum ja auch wieder sagen.
Mhm.
Auch kein Safari ohne Nicki.
Ja, ich meine, er ist ein bisschen wie Jason Derulo. Er möchte unbedingt, aber die Leute sind nicht so interessiert, ne? Der war ja auch bei, ich glaube, Love and Hip Hop New York oder irgendwo.
Der war bei Love and Hip Hop Miami.
Oder Miami, der war irgendwo auf jeden
Fall. Aber in mehreren
Fall.
Städten ist der aufgetaucht, aber ich glaube, der ist eigentlich Love and Hip Hop Miami.
Ja, und dann war es auch so, dann hat er dann ja auch immer überall ja auch seinen Penis gezeigt und alle waren so, no man, we don't want to see
stop.
It. Put
it
back
stop.
In, so. Nee, das ist so, keiner interessiert sich für ihn.
Jetzt muss man sagen, Dennis, ich glaube, Leo hat dir davon berichtet. Ich habe geguckt, Bobby Lights, Bobby I Love You Purr.
Achso, ja. Ich hab's nicht gesehen, weil warte ja immer noch auf deine Antwort, wo du das geguckt hast.
Achso, wirklich, hat sie nicht geschrieben.
Kam nie eine Antwort.
Der Network heißt Zeus, also wie Zeus, C-E-U-S. Da sind so ein paar Reality-Formate so in dieser, das sind so Ausgeburten aus dieser Love and Hip-Hop-Bubble.
Ja, das ist ja auch diese Show von Black China und so.
Black China hat da ihre Show. Dann
ihre Mutter, Tokyo Tony.
Dann noch.
Das ist richtig messy, Leute. Das ist richtig messy.
Oh, Love and Hip-Hop New York.
Mhm.
Nee, Love and Hip Hop Atlanta.
Kay Michelle hat da, glaube ich, auch ihre Show.
Oh,
also
ich
ist,
meine.
Das ist Drama auf jeden Fall. Das ist messy.
Sag mal bitte, wie sie heißt. Man muss die kennen. Die Dominican Puerto Rican Princess.
Oh, von Love and Hip Hop Atlanta.
Ja.
Oh, die Ex-Freundin von Stevie J.
Yes.
Ich sehe
liebe.
Joseph Hernandez.
Jocelyn Hernandez.
Oh.
Erstens, ich liebe, dass du genauso tief drin steckst wie ich.
Siehst du, wir würden doch bei Scheherazade gut funktionieren.
Ja, auf jeden Fall würden wir. Und das sind diese ganzen Shows. Und die neue Show, die ich geguckt habe, war Bobby, I Love You, Purr. Bobby Lights kannte ich vorher nicht.
Ich bin über
irgendeinen random Clip auf TikTok auf den gestoßen. Ich weiß bis heute nicht genau, was der macht. Ja.
Beste.
Und der hat also da eine Dating-Show. Ich sehe den Clip auf TikTok und denke, oh my fucking God, alright, gotta check it out. Und dann ist es halt bei Zoos, und das Coole bei Zoos, du kannst überall auf der Welt einfach einen Account machen, kostet 5, 6 Euro im Monat, kannst danach auch wieder löschen, perfekt.
Okay.
So, und random take, die Show ist erschreckend inklusiv.
Aha.
Also Bobbys Bestie sitzt im Rollstuhl und er ist quasi so der Sidekick, das klingt negativer, als ich es meine, sondern der ist so die andere Hälfte von Bobby, der entscheidet mit ihm, welcher Kandidat kommt weiter, wen wählt man aus. Habe ich so noch nicht gesehen.
Also Bobby ist eine schwarze, queere Person, richtig?
Bobby, genau. Bobby ist eine schwarze, queere Person, lebt in Miami. Sein Bestie aus Miami ist halt da zum Beraten und sitzt aber im Rollstuhl. Ist da sogar ein Kandidat im Rollstuhl mit dabei.
Okay, cool.
Und ich gucke so und denke, habe ich tatsächlich so in Reality-TV noch nicht gesehen.
Voll schön eigentlich.
Ja, auf jeden Fall. Fand ich voll gut. Und dann die Männer, die kommen, um Bobby kennenzulernen, sind auch all races, verschiedene Alters, klar, es ist keine alte Person dabei, ist immer noch Fernsehen, aber
all body types.
Ja, tatsächlich, all body types, ist ein super big guy dabei, ist ein kleiner skinny white dude dabei, also es ist wirklich witzigerweise eine sehr inklusive Show, ohne Scheiß, und at the same time ist es halt der größte Trash, den du dir vorstellen kannst. Die Show beginnt mit einer Schlägerei.
Okay.
Und wird immer, immer verrückter.
Ist es gescriptet?
Nee, ich glaube nicht. Dafür ist es zu messy.
Raw, ne?
Dafür ist sie so raw und messy. Und da ist, kennst du diesen einen Typen? Light-skinned guy, so kleinere Löckchen. Jason heißt der vielleicht. Der taucht immer mal in so Reality-Formaten auf. Warte. Der hat da auch kurz Executive Producer Credit bekommen. Warte, Bobby, I love you, Purr. Das Purr ist auch ganz wichtig. Ihr werdet, wenn ihr die Show guckt, werdet ihr anfangen, Bobby, I love you und Purr zu sagen. Purr. Jason Lee heißt der Typ.
Ich muss gerade mal gucken.
Und der ist wirklich so ein Shitstirrer. Warte, ich zeige dir den. Du kennst den. Der ist überall.
Ich
schwöre, wenn du Love and Hip Hop guckst, du kennst den Typen, der ist the messiest guy around. Ich glaube, der ist bekannt geworden mit so einem Gossip-Blog oder sowas.
Okay. Macht Sinn.
Und der Typ ist halt am Anfang noch attached irgendwie, ich glaube, der ist Executive Producer oder sowas. Und der ist so, der verschwindet dann noch irgendwann. Irgendwann siehst du ihn nicht mehr, wird auch nicht drüber gesprochen in der Show. Und solange der noch da ist, boxen die sich die ganze Zeit. Und dann verschwindet er irgendwann und dann kriegt die Show ihren Groove und wird immer besser und so. Aber es ist wirklich ein cooles Format, weil es weirdly trashy und at the same time quite inclusive.
Okay, also muss ich auf jeden Fall gucken. Es ist, glaube ich, auf jeden Fall auf meiner Vorsatzliste für 2023. Hast du welche Vorsätze?
Vorsätze für nächstes Jahr? Ich mache immer zum Ende des Jahres eine Start-Stop-Continue-Liste und bin schon recht, ich formuliere bestimmte Goals tatsächlich. Ich habe noch gar nicht abgeglichen, ob die Sachen, die ich für 22 mir vorgenommen habe, tatsächlich passiert sind. Es war auch ein crazy Jahr für mich. Aber ja, ich bin Team Vorsätze.
Okay.
Und ich bin sehr specific. Ich bin ja auch Team Manifestieren. Ich bin tatsächlich sehr, ich definiere eine exact number oder ein exact goal, sowas.
Und funktioniert das mit dem Manifestieren? Ja. Ich sehe das mal bei TikTok und denke mir immer so, ja, könnte ich ja mal machen, ne?
Also, das kann man, glaube ich, so oder so sehen. Was wir wissen ist, wenn man gar nicht auf so Bubu-Kram steht und gar nicht Universum-Spiri-Kram, wir wissen, dass Leute, die sich was Bestimmtes vornehmen, statistisch hinten raus im Leben erfolgreicher sind. Mhm. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass sie sich einfach eine bestimmte Sache vornehmen. Ich glaube, die haben das getestet an so Uni-Absolventen, glaube ich. Das einfach zwischen denen, die sagen, keine Ahnung, was ich machen will, und denen, die sagen, ich will dahin. Das macht ja irgendwie auch praktisch Sinn, dass die Leute, die irgendwie eine Idee haben, was sie machen wollen, erfolgreicher sind. Und jetzt kannst du natürlich drüber streiten, ob du sagst, keine Ahnung, ich will ein Buch schreiben, oder ich will eine Platte aufnehmen, oder ich will einen neuen Job, oder ich will einen bestimmten Kontostand. Ob das jetzt passiert, weil du dran geglaubt hast und es manifestiert hast, oder weil du eben sagst, ich will das, du dann auch die Schritte unternimmst, dahin zu kommen. I don't really care. I think it doesn't actually matter.
Ja.
Aber ich glaube, sich die Zeit zu nehmen, sich zu überlegen, was man möchte. Und dabei fällt ja dann auch meistens hinten runter, was man nicht möchte, halte ich für sehr sinnvoll.
Es könnte ja auch so, keine Ahnung, so eine self-fulfilling prophecy werden.
Komplett.
So, ne? Wenn man sich die ganze Zeit irgendwie vorstellt, das und das wird passieren.
Ja,
dann
genau.
Zieht man das vielleicht auch an.
Ey, genau so. Und deswegen, mir ist fast Wurst, ob manifestieren klappt. Ich glaube, dass es klappt. Aber ich glaube, du kannst auch einen sehr praktischen Tag da drauf haben, der ist, weil ich es mir vornehme, arbeite ich dann auch darauf hin irgendwie.
Cool. Und was möchtest du für nächstes Jahr manifestieren?
Oh. Ah, es gibt ein paar Sachen, die ich dieses Jahr nicht gemacht habe. Eigentlich hätte ich gerne einen großen Event nochmal gehabt.
Mhm.
Ich war ja im Oktober in New York bei Where Are the Black People und ich glaube, es braucht eine deutsche oder eine europäische Version. Ich würde es gerne schaffen, dass wir das in 23 machen.
Lass machen.
Auf jeden Fall, aber das habe ich in 22 schon gesagt. Ich bin ein bisschen hesitant, aber ich glaube, man kann das dieses Jahr schaffen, weil die Hälfte der Vorbereitung habe ich schon gemacht.
Ja, deswegen also.
So, there's that. Ich glaube, ich versuche tatsächlich, vielleicht gehe ich ein bisschen low-key mit den Goals. Ich hätte ja, weiß gar nicht, ob es diese Episode war oder die letzte, die Weihnachtsepisode. Ich hätte schon gern gechillt, das 23. Ich glaube, ich will es nicht zu voll laden mit Sachen.
Irgendwie Sport, mehr Sport oder
ja,
gesünder Essen oder.
Ja, always, aber whatever. ich muss nochmal in Ruhe drüber nachdenken, aber ich glaube auf der Continue-Liste, so mit dem neuen Job und vielleicht dem Access, den das bringt, ich wäre happy, wenn 23, also mein Bauchgefühl ist, dass mein 23 viel um Nachwuchstalent in unserer Industrie geht.
Mhm.
Das ist, was mich gerade extrem interessiert. Ich glaube, wir haben lange jetzt über Talent und wie ist der Talentmarkt und wo finden wir gute Leute gesprochen. Und die Antwort ist natürlich, wir finden die guten Leute, auch wenn wir sie ein bisschen machen, wenn wir irgendwie invested sind.
Yeah.
Und deswegen, oh, ich glaube, wenn wir mehr junge People of Color in unserer Industry sehen, wäre das ein mega Win. Und ich meine, wie sich gerade anfühlt, mein Bauchgefühl ist, dass ich irgendwas in diesem Space hoffentlich beitragen kann. Das wäre so auf meiner Liste für 23.
Das hört sich nice an. Ich würde sagen, ich gebe die Frage mal weiter an Andrea.
Hau rein.
Hi, hier ist Andrea. Ich bin die Stimme von letzte Woche im Internet. Intro und Outro und so. Ich wünsche mir für das neue Jahr viele, viele neue Folgen mit immer weiter spannenden Gästen. Viele Anekdoten von den Menschen auch. Und so Behind-the-Scenes-Stories finde ich richtig spannend. Und ich wünsche mir für alle, dass wir lernen, mit Herausforderungen und so Überraschungen des Lebens so umzugehen, dass wir gemeinsam als Gesellschaft weiter zusammenwachsen und das Ganze nicht auseinanderdriftet. Ach ja, und dann noch ein Klassiker fürs neue Jahr. Ich will aufhören zu rauchen. Ist schlecht für die Stimme. Bei meinem Job halt, ja, eher semi-optimal mit dem Rauchen.
Weil ich ja sagen muss, ich finde, je verrauchter Andrea klingt, umso besser.
Du bist intuit, sagst du.
Ich muss ja sagen, ich kenne sie ja auch schon so seit über 10 Jahren und ich kenne sie noch, als ich noch in meiner Pubertätsstimme war und sie vermutlich auch. Deswegen.
Finde ich gut. Was ist dein Vorsatz?
Mein Vorsatz ist auf jeden Fall, wieder ein bisschen mehr Sport zu machen.
Ja.
Ne? Das auf jeden Fall. Ich will meinen Stripper-Body back. Und,
alright, okay. Here for it.
Ja, 2045 ist das Jahr dafür. Und nee, im Grunde genommen, ich meine, das Ding ist so, ich habe jetzt auch keine schlimmen Sachen, so mit denen ich jetzt irgendwie aufhören muss. Ich rauche nicht.
Ja.
Ja, ich meine, ich könnte beim Feiern vielleicht ein bisschen weniger trinken, aber es ist auch nicht, dass ich jetzt Eskalation oder peinlich wäre.
Fair enough.
Nee, ich glaube im Grunde genommen wirklich, vielleicht fange ich mit dem Manifestieren an, vielleicht so ein bisschen mehr Meditation, ein bisschen Sport und vielleicht ein bisschen gesünder, weniger Kohlenhydrate und dann haben wir eigentlich, glaube ich, schon.
Dann
läuft es, glaube ich, so von alleine. Okay. Und ja. Das sind, glaube ich, so die Punkte. Aber wir haben das Ganze natürlich auch Gavin gefragt. Den kennt ihr natürlich hier auch aus dem Podcast.
Okay.
Und ich würde sagen, wir gucken mal, was er denkt, wenn er jetzt mal so den Blick in die Glaskugel wagt.
Ja, bitte.
Ich glaube, da kommt wieder mein Orakeltum raus. Nachdem ich ja letztes Jahr schon die Rückkehr der Talkshows angekündigt habe, die ja jetzt mit Brit am Mittag bei Sat.1 laufen. Ich glaube, dass wir... ich habe mir leider gar nichts überlegt und muss jetzt gerade improvisieren, während ich spreche. Liebe Grüße. Ich glaube, dass wir zum einen eine ganz große Zäsur in der Welt der sozialen Netzwerke erleben werden, weil Elon Musk feststellen wird, dass sich Twitter nicht auf Dauer an die Wand fahren lässt. Er wird vermutlich dem Unternehmen als Besitzer, als Inhaber erhalten bleiben, aber sich relativ schnell einen neuen CEO suchen, der versucht, das Ding so ein bisschen zu retten. Ob ihm das gelingt, kann ich gar nicht so ganz genau prognostizieren. Vermutlich werden wir das auch Ende nächsten Jahres noch nicht wissen. Aber vielleicht wird es dann im Jahr darauf an Google verkauft oder Microsoft. Mal sehen. Und was ich außerhalb der Internetwelt mir vorstellen könnte, was nächstes Jahr passiert, nachdem wir in diesem Jahr die Rückkehr der Talkshows erlebt haben, dass wir im nächsten Jahr eine Verlängerung von Morningshows, die Radio-Morningshows, die werden aussterben. Wir sind uns alle darüber im Klaren, dass Morningshows kein Modell für die Ewigkeit sind, dass es irgendein vergleichbares Modell im Internet geben wird. Irgendwas, was uns morgens so ein bisschen BeReal-mäßig daran erinnert, wo wir sind, was wir brauchen, was uns durch den Tag trägt. Vielleicht so eine Art Daily Drive als eigene App, die uns durch den Tag führt. Ist so meine These, ich glaube, das wird kommen. So eine Art personalisiertes Radio in der Hosentasche, aber ohne diese ganzen umständlichen Aspekte, die das Radio hat. Liebe Grüße an Dennis, ich weiß, du bist ein Radiokind, so wie ich.
Ja, also die Vorstellung finde ich schon irgendwie ganz schön hart, wenn ich zum Beispiel so zurückdenke, so meine Radiozeit war so Morningshow machen, das Größte, was man sich irgendwie so vorstellen konnte, habe ich auch immer gemacht. Ich fand es furchtbar, früh aufzustehen und dann noch irgendwie gute Laune haben zu müssen und das irgendwie so zu machen, dass Leute das Gefühl haben, dass das wirklich authentisch ist. Aber ich bin dann ganz bei Gavin, ich kann mir gut vorstellen, dass der Hype darum noch weiter irgendwie versanden wird. Aber ich bin mit dieser BeReal-App, ich bin mir nicht sicher, ich kann es jetzt ja vorstellen, aber ich habe diesen Hype um die BeReal-App auch noch nicht ganz verstanden.
Katastrophe. Ich sage das Ende von BeReal voraus. Orakel von Mitte.
So wie Chathouse, ja.
Hat gesprochen. Clubhouse, ja, ja.
Clubhouse, sorry.
That's what's up. Siehst du, du kannst dich schon mal erinnern, wie die App heißt.
Katastrophe.
Ja? Ich finde es einen interessanten Tag von Gavin. Ich glaube, da ist was drin. Ich bin großer Lover von Morning-Fernsehen. Das ist tatsächlich ein Ding, wenn ich in den USA bin, ist das meine größte Freude. Ich gucke zu Hause nie normales lineares Fernsehen, das passiert so gut wie nie. Und ich freue mich immer voll, wenn ich in den USA bin, in einem Hotelzimmer, mache ich mir morgens den Fernseher an und gucke diese Morningshows. Sachen wie The View und so. Ich glaube, da ist was drin, was man tatsächlich in cool Internet-y, The Morningshow. Ich könnte mir das gut vorstellen.
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, wenn du zum Beispiel in Amerika bist, dass das Ganze irgendwie so ein bisschen lebendiger ist und so irgendwie so ein bisschen so. Ich weiß nicht, es macht so ein bisschen mehr Bock, sich das anzugucken, sich damit auseinanderzusetzen, eventuell sogar einen Kommentar zu schreiben, wenn man auf sowas steht. Hier in Deutschland, so wenn du so eine Morningshow hörst im Radio, dann ist es meistens so, und was ist das Erste, was du dir mit deinem Taschengeld gekauft hast? Das ist immer so semi-geil irgendwie, ne?
Ja.
Und ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass es auf jeden Fall irgendwas gibt, was einen auf jeden Fall individueller auf jeden Fall beschäftigt.
Ja.
Und ich glaube, ich würde es spannender finden, auch glaube ich so für so eine Zielgruppe in unserem Alter, so Ende 20, Anfang 30 irgendwie so diese, was irgendwie die Crowd irgendwie abholt, aber irgendwie noch so ein bisschen TikTok-y irgendwie, newsmäßiger, aber auch irgendwie individuell auf deiner Musik, irgendwie so ein Mix aus allem irgendwie, wo du das Gefühl hast, du startest mit allem, was du brauchst an den Tag, aber auch irgendwie gut in Entertainment, weil zum Beispiel auch bei so Morning-Shows, wenn die so Gags machen, ist ja auch mal meistens so ein bisschen lame.
Ja.
Ne?
Ja, ja.
Und ich glaube, so mit TikTok könnte da unter Umständen was Cooles irgendwie, was Multimediales irgendwie sein. Aber ich weiß nicht genau, wie das aussehen könnte.
Ich glaube, Musikfernsehen kommt zurück, in a way. Wir haben eine Live-Show, eine Musikshow gemacht. Wir haben für Amazon Music einen Livestream gemacht, der lief auf TikTok. Es kommen noch ein paar Snippets, die kann man auch auf dem Amazon Music TikTok-Account nachgucken. Elif ist aufgetreten, Charisma ist aufgetreten, Zoe Wees ist aufgetreten. Es gab noch ein paar andere Gäste. Und da ist irgendwie was drin, was Deutschland lange nicht mehr hatte. Und wir haben hinterher darüber gesprochen, warum ich diese Show so besonders fand. Wir hatten von all diesen Artists, also erstmal, wir hatten ein All-Female-Setup, was mega war, aber wir hatten von all diesen Künstlerinnen eine Version ihrer Songs, die du so noch nie gehört hast. So eine Akustikversion. Elif hatte nur mit einem Gitarristen, die anderen hatten mit Keyboard und Gitarristen. Es hatte so ein bisschen einen Unplugged-Vibe. Und das gibt's, international funktioniert das, also sowas wie Tiny Desk, da entstehen Momente, die dann das ganze Internet teilt, da werden Memes draus, da sind Versions von Songs zu hören, die du so nirgendwo anders kriegst, außer eben in dieser Show und die du dann teilst, runterlädst, rumschickst. Ich glaube, du hast ein ähnliches Phänomen bei so BBC One, da gibt's auch Radio One.
Ja, da haben die auch sowas, ja, ja, ja.
Gibt's auch so ein paar Songs, bei mir persönlich ist es tatsächlich ein Robin Alicia Keys Cover, Try Sleeping with a Broken Heart.
Oh,
gibt's nicht, kannst du nicht auf Spotify hören. Kannst du wirklich nur YouTube gucken, wie sie es einmal live performt hat in dieser Radioshow. Und ich fand wirklich geil, dass wir einen Moment hatten, den es wirklich nur in diesem Format gab, auch wenn es natürlich die Songs vorher schon gab. Ich glaube, es gibt einen Ort für Musikfernsehen.
Ja, das wäre auf jeden Fall auch sehr, sehr schön, weil irgendwie, ich weiß noch, mir hat das unglaublich wehgetan, als Viva so räudig zu Grabe getragen wurde. Ich weiß noch, ich saß Silvester vor 3-4 Jahren zu Hause und habe das angeguckt. Und ich glaube, es hat so unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Selbst Mola hatte keinen Bock auf das ganze Ding. Oh. Güljan ist noch nicht mal gekommen. Also, Ich fand es ganz, ganz schlimm und dachte so irgendwie, das kann nicht so enden.
Ja, ja, ja.
Fand ich ganz schlimm.
Ich glaube, also, es kann zurückkommen mit dem
deswegen
Internet.
Deswegen, ich wäre da ganz dabei, dass das auf jeden Fall wieder zurückkommt. Also ich wäre da sehr dabei.
Kannst du dich an Gülcans Show erinnern?
Ich habe ja Gülcan geliebt.
Den Kamps Enkel oder was das
oh,
ist,
ja, ja, geheiratet hat. Oh Gottes Willen, ja, ja. Wo die doch dann quasi auch lauter Statisten hatten und keiner kannte sie und es war alles ganz,
ganz
trashig
schräg,
und schlimm.
Ganz
ne?
schräg. Yes.
Oh ja. Nee, was ich mir auch noch vorstellen könnte, was kommt, wäre das Spice Girls Comeback.
Ja.
Das habe ich ja schon mal vorhergesagt. Ja. Und ich habe jetzt gerade mal so aus Spaß gegoogelt. Es wird etwas gesprochen und die quatschen über etwas und das wird alle beinhalten. Es wird vermutlich keine Tour sein, aber Projekte auf jeden Fall, in denen alle fünf irgendwie involviert sein möchten. Was sogar dann heißt, dass Victoria am Start wäre.
Sehe ich nicht. Wobei, ne? Womit hat Victoria in den letzten 3 Jahren Geld verdient?
Oh, ich habe gehört, dass es der Firma nicht gut geht. Also ich habe auch gehört, dass sie auf jeden Fall ziemlich viele Leute entlassen mussten. Also
ja.
Sieht nicht gut aus bei der Firma. Deswegen, ich glaube, Victoria ist auf jeden Fall happy bei Spice Girls Dollars.
She needs an income.
Ja.
Jetzt muss man eigentlich sagen, Victoria war eigentlich die den besten Weg für sich hingelegt hatte. Die hat den famous husband, die hat die Kids und hat aber die Modelinie, war ja sogar, das klingt ganz gemein, aber die war ernst zu nehmen. Im Sinne von, die hatte ein paar Moments, wo so ein bisschen wie die Olsen Twins und The Row, nochmal ganz anderes Kaliber, aber die hat es geschafft, eine Modelinie zu machen, die so in der Fashion-Welt existieren kann, ohne dass sie ein Spice Girl ist, das jetzt was anderes versucht. Sondern es war irgendwie eine ernstzunehmende Linie. Und ich habe da wirklich schon lange nichts mehr drüber gehört oder von gesehen.
Die haben nicht gut verkauft. Also Corona hat denen so ein bisschen das Genick gebrochen.
Ja.
Wie vielen anderen natürlich auch. Ich habe jetzt aber auch noch eine Sache gesehen, die auch eventuell passieren könnte. Ich bin mir nicht sicher, wie ich jetzt darauf blicken soll, aber es wird ja gerade in den USA versucht zu gucken, dass TikTok vom Markt da genommen wird, weil die sagen, es kann nicht sein, dass ein chinesisches Unternehmen, was unter Umständen der Regierung sehr nahe steht, hier irgendwie Daten von unseren Teenagern irgendwie sammelt und sonst was damit macht. Und da haben jetzt auch zwei ziemlich wichtige Politiker sich da auf jeden Fall auch dafür jetzt eingesetzt, dass da jetzt Ausschüsse stattfinden, wo das jetzt gerade geprüft wird. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein ziemlich großer Schritt auf jeden Fall.
Interesting. Die Amerikaner, die Kids gehen ja doch auf die Barrikaden. Stell dir mal vor, du schaltest in Amerika TikTok ab.
Ich meine, unter Umständen ist es dann halt einfach so eine Art De-Platforming, dass du halt einfach eine ganze Plattform irgendwie offline nimmst und halt irgendwas anderes machst. Das Ding ist ja eigentlich...
Aber was machst du anderes?
Ich meine, ganz ehrlich, du kannst ja auch einfach TikTok irgendwie so programmieren, dass es halt nicht TikTok ist, sondern halt was anderes.
Ja.
Weißt du, ich meine... Ich meine, die Content-Creator haben ja ihren ganzen Content schon, die wissen, wie es geht und dann ziehst du halt einfach auf was anderes um.
Wow, also TikTok ist schon ein bisschen eine Glanzleistung, ne, in Sachen Social. Ich war so hooked dieses Jahr.
Voll. Aber ich meine, das Ding ist, ich bin mir sicher, dass wenn es wirklich passieren sollte, dass es, ich kann mir das zwar nicht vorstellen, dass es passiert, ne, aber wenn es passiert, kann ich mir nicht vorstellen, dass es dann irgendwie ins Leere, dass man einfach so einen TikTok zumacht und dann kommt nichts anderes dafür.
Ja, fair enough.
Die Instagram-Leute würden sich natürlich wünschen, dass dann alles irgendwie zu ihnen und zu Snapchat abwandert, aber das sehe ich halt nicht.
Dennis, hast du eine Am I the Asshole-Story?
Oh Gott, ich habe so viele, aber gerade fällt mir keine ein.
Ich habe eine vorbereitet.
Okay, erzähl.
Okay, listen, das ist dieses Jahr passiert. Ich bin übelst interessiert, was die Leute sagen, who the asshole is, aber here's how the story goes. Ich bekomme vor, ich habe es extra aufgemacht, ich habe es extra mal rausgesucht. So ist im Sommer passiert. Ich bekomme eine Nachricht von jemandem, wir nennen ihn jetzt einfach mal V. V schreibt mir eine Nachricht, dass er an einem Charity-Projekt arbeitet, das ihm total wichtig ist, ob ich ihm irgendwie helfen kann. Das Charity-Projekt klingt eigentlich ganz gut, aber... Ich bekomme tatsächlich viele solcher E-Mails von Leuten, die an irgendwelchen Projekten arbeiten und Support suchen oder Exposure suchen. Und auch so, man kriegt, wenn man eine Firma hat, man kriegt einfach sehr, sehr viele kalte Anfragen. Mhm. So alle möglichen Themen. Nicht alles sind Charity-Sachen, aber jeder will ja irgendwie, was nicht jeder, aber viele Leute wollen ja irgendwas verkaufen oder pitchen dir irgendwas per E-Mail. Leute, die du nicht kennst, wo du nicht, gar nicht wusstest, dass die überhaupt deine E-Mail-Adresse haben.
Ja.
Also antworte ich nicht auf diese E-Mail. Ein paar Tage später schickt er mir nochmal eine E-Mail, das ist E-Mail Follow-up 1, ob ich Zeit hatte, seine E-Mail zu lesen. Nee, das habe ich auch erstmal ignoriert. Das ist auch sehr normal, dass so bei so Sales-E-Mails vor allen Dingen eine zweite, eine dritte kommt. Dann kommt eine Message, nochmal ein paar Tage später, die ist, bitte ignoriere mich nicht.
Oh.
Ich denke, okay, maybe. Dann, ich antworte nicht, dann vergehen, jetzt muss man mal gucken, ich glaube, ja, so 2 Wochen vielleicht. Da schreibt er, hey, ich freue mich über eine Rückmeldung von dir.
Das Problem ist, der wird ja garantiert auch so eine Bestätigung drin haben, dass er sieht, dass du die E-Mails
wahrscheinlich
aufmachst.
Wahrscheinlich. Wobei, ich glaube, bis zu einem bestimmten Punkt habe ich die auch noch gar nicht aufgemacht. So.
Okay.
Dann nochmal 2 Wochen später schreibt er Folgendes und that's where the shit goes south. Also, Als normaler Mensch kann ich dein Verhalten überhaupt nicht nachvollziehen. Aber vielleicht bin ich auch nicht normal und dein Verhalten ist normal. Wer weiß das schon? Alles Gute. Okay, wie? Okay. Daraufhin antworte ich ihm, lieber V, wir kennen uns nicht oder zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dir meine E-Mail gegeben haben. Ich muss mich also sehr wundern, dass du mich zum 5. Mal kontaktierst und das in diesem Ton. Bitte lösche meinen Kontakt aus deinem Verteiler. Dora. I didn't like the tone, honey. Don't speak to me that
way.
Kam noch
eine Antwort?
Und jetzt geht die Geschichte eigentlich erst los.
Ah, okay.
Daraufhin schreibt er, ach so, du bekommst als Managing Director einer Agentur nur Mails von Menschen, die du persönlich kennst? Klar, finde ich eine tolle Einstellung, sich dem Rest der Welt so dann zu verschließen. Du bist in keinem Verteiler. Ausrufezeichen. Bis hierhin wirklich, wir kennen uns nicht.
Hast du denn mal geantwortet? Oh mein Gott, Haters.
Daraufhin schreibe ich, lieber V, deine Reaktion ist so albern und daneben, das kommt auf jeden Fall auf LinkedIn. Okay.
Kam deine Antwort an?
Ich habe dann tatsächlich, ich lese gleich vor, was ich ihm geschrieben habe, aber ich habe tatsächlich einen Screenshot von den Messages dann auf LinkedIn gepostet. Warum? Weil ich wirklich den Ton nicht mochte und auch die Art und Weise. Du wolltest mir doch gerade was verkaufen. Du wolltest irgendwas Charity-mäßiges machen. Und ich habe gesagt, ich kenne dich nicht. Nehm mich aus deinem Verteiler.
Mhm.
Und bloß weil du mich kennst, heißt es ja nicht, dass ich Interesse habe an deinem Projekt. Selbst wenn es grundsätzlich ein cooles Projekt sein könnte. Und dann habe ich Folgendes geschrieben. Deine Reaktion ist so albern. Und daneben, das kommt auf jeden Fall auf LinkedIn. Aber vielleicht ist ja hier was drin für dich, um dein Pitch oder dein Network in der Zukunft zu verbessern. Dein Projekt finde ich nämlich eigentlich ganz interessant. Also erstens, genau. Ich bekomme als MD in der Agentur jede Menge Nachrichten von Menschen, die etwas von mir wollen. Und die priorisiere ich nach Nutzen. Ist relevant für meine Mitarbeitenden, ist relevant für unser Business. Danach kommt erst Privates oder Networking. Deine E-Mail-Headline ist, mein Engagement fällt also erstmal durch. Ich kenne dich nicht und ich habe keinen Grund anzunehmen, dass dein Engagement für mich relevant sein sollte. Heißt also, dein Pitch ist nicht gut. Und das sage ich als jemand, der im Agenturgeschäft darauf angewiesen ist, meine Ideen für PartnerInnen attraktiv zu machen. Keiner interessiert sich für mich. Alle wollen wissen, was ich für sie tun kann. Zweitens, wenn du mit Menschen, die viel beschäftigt sind, in Kontakt treten möchtest, dann werde besser, was Networking angeht. Ich habe nachgesehen, wir haben ein paar LinkedIn-Kontakte gemeinsam, eine persönliche Intro, in Klammern Social Proof, hätte sicher geholfen, dich auf meinen Radar zu bringen. Drittens, Form. Niemand schuldet dir etwas, egal wie wichtig du dein Projekt findest, das heißt Geduld und Humbleness. Mit deiner emotionalen Reaktion hast du verspielt, mir wenigstens positiv im Gedächtnis zu bleiben. Und sollte mich jemand fragen, werde ich nichts Gutes über dich zu sagen haben. Vielleicht hilft dir das, vielleicht bist du auch nicht bereit, das Feedback zu hören. Viel Erfolg und alles Gute für deinen weiteren Weg.
Also ich würde ganz ehrlich sagen, ich bin ganz bei dir.
Daraufhin schreibt My Guy V, schreibt, hey Dora, mir mit einem Rechtsanwalt zu drohen, wäre ja noch in Ordnung. Mit Cancel Culture zu drohen? Respekt. Wenn du telefonieren möchtest, bin ich für ein konstruktives Gespräch offen. Aber deine E-Mail ist nicht ganz fair. Danke dir aber für das Feedback. Herzliche Grüße, V. So, das ist Ende der Konversation. Ich habe dann tatsächlich einen Screenshot von der E-Mail mit, er versteht nicht, normaler Mensch und wieso ich ihm nicht antworte und ist ja eine tolle Einstellung. Dass du mir nicht antwortest, habe ich dann tatsächlich auf LinkedIn gepostet. Dann ist was ganz Interessantes passiert.
Mir fällt gerade alles aus dem Gesicht, so what the hell.
Was ganz Interessantes passiert. Ganz viele, also würde sagen, die Performance des Posts war normal, mittelmäßig, keine Ahnung, haben ein paar Leute gesehen. Und dann hatte ich so ein paar Kommentare von Leuten, die sagen, ey, ja krass. Und vor allen Dingen viele Frauen, die gesagt haben, interesting. Männer und Rejection, das kommt mir bekannt vor, was hier passiert.
Ja.
Wenn du jemandem sagst, bitte lösch mich aus deinem Verteiler, also im Sinne von, ich möchte nicht, dass du dann eine angry reaction kriegst. Und es gab aber auch eins bei Männern, die geschrieben haben, ja, wieso hast du den LinkedIn-Post mit seinem Namen gepostet?
Achso, du hast das gar nicht geblurrt?
Nein, habe ich nicht.
Okay.
Er hat mir kalt eine E-Mail geschrieben. I don't know you. Du bist quasi public gegangen.
Okay, verstehe.
Ich weiß nicht, an wen du so E-Mails schreibst, aber du bist public gegangen. Du hast mir keine WhatsApp geschrieben, ich kenne dich nicht.
Mhm.
So, ne? Dann schrieb noch eine andere Frau, die auch mal irgendwie viel krasseren Case, wo jemand wirklich richtig eklig zu ihr war, wo sie das auch publicly gepostet hat und dann richtig Probleme gekriegt hat. Hat irgendwie gemeint, ey, nimm lieber den Namen runter, das gibt am Ende Probleme. Ich so, okay. Bisschen drüber nachgedacht und dachte, sehe ich eigentlich nicht. Wenn jemand blöd ist zu mir, publicly, warum sollte ich nicht deinen Namen posten? Erstmal ist es eine kalte Werbe-E-Mail. Ich gehe davon aus, dass du damit einverstanden bist, dass die weitergeleitet wird oder geteilt wird im Internet. Und dann, der Post war eine Weile online.
Hast du eine Abmahnung bekommen?
Nein, habe ich eine E-Mail von ihm bekommen. Liebe Dora, mein Engagement ist persönliche Sache, meine Herzensangelegenheit seit über 7 Jahren. Dafür kämpfe ich mit all meinen Ressourcen. Ich habe eine Grenze überschritten, das sehe ich ein. Ich wurde persönlich, das ist unprofessionell. Ich habe nur nicht verstanden, warum du nicht geantwortet hast. Das verstehe ich jetzt. Ich entschuldige mich offiziell in aller Form bei dir. Ich habe meine Lektion gelernt. Möchte ich daher demütig darum bitten, deinen LinkedIn-Post zu löschen. Der enthält meinen vollständigen Namen. Es schadet der Sache, um die es mir ging, mein Engagement. Ich habe dann den Post gelöscht und geschrieben, alles klar, ist erledigt. Now, here's the question. Für dich und für unsere HörerInnen, am I the asshole? Hätte ich seine crazy E-Mail nicht posten sollen?
Also ich glaube grundsätzlich, ich bin ganz bei dir. Ich würde, glaube ich, den Namen nicht posten, weil ich meine, ich habe halt, glaube ich, immer so, keine Ahnung, in dem Business, wo ich mal gearbeitet habe, immer ganz viel so mit Abmahnung zu tun gehabt, wenn du irgendwas gemacht hast, was Leuten nicht gepasst hat. Da hätte ich jetzt keinen Bock, jetzt irgendwie diesen Drama noch auf mich zu nehmen, aber ich kann es gut nachvollziehen. Die Frage ist natürlich, inwiefern ist er wirklich reumütig? Geht es ihm wirklich darum, weil er sich jetzt hier gerade wie am Promi-Pranger fühlt oder ob es jetzt wirklich so ist, dass es ihm leid tut? You don't know, aber auf jeden Fall, er wird auf jeden Fall, denke ich mal, daraus seine Lektionen gelernt haben. Und auch diese Reaktion erinnert mich so ein bisschen daran, so, du wirst irgendwo angequatscht von jemandem, so nach dem Motto, ey, kann ich eine Nummer haben? Dann sagst du so, nein. Und dann kommt dann, du bist sowieso fett.
Du bist sowieso hässlich, aber...
Oder guck dir meine Nase an, so, weißt du, so.
Ja.
Ja, also deswegen, also ich bin 100% bei dir.
Ja, okay. Also mich gebeten hat zu löschen, habe ich natürlich gelöscht. Ich verstehe, dass er sich Sorgen macht um sein Business oder seine Charity. I get it, aber ich...
Mach nicht so hässlich.
Mach nicht so. Und auch eine kalte E-Mail an eine Person, die du nicht kennst.
Ja.
Ich habe quasi keinen Grund, dich zu schützen. Ich kenne dich nicht. Wir sind in keiner Geschäftsbeziehung. Wir haben noch kein Projekt zusammen. Warum sollte ich deinen Namen nicht zeigen, wenn das ist, was du so in die Welt rausschickst?
Hat sich irgendjemand gemeldet, der ihn kannte?
Nee.
Okay, wäre spannend gewesen.
Ja, wäre es voll. Aber ja, es gab so ein, zwei Kommentare eben von Typen, die meinten, ja, aber warum machst du jetzt das Gleiche wie er? Du bist jetzt gemeint zu dem? Und ich denke so, ja, aber...
Ja, aber ich meine, Exposen sind doch was anderes so auf jeden Fall, ne?
Also, wahrscheinlich, ja.
Nee, finde ich auf jeden Fall eine gute Story. Ich überlege, habe ich irgendwas zu teilen in diese Richtung? Tatsächlich nicht, nee. Mir fällt, ich hatte mir was überlegt, was ich hier gerne an dieser Stelle präsentieren wollen würde, aber mir fällt es gerade nicht mehr ein.
Wow, Dennis, vielleicht musst du es hinterher schicken.
Vielleicht schick's hinterher, vielleicht mal gucken. Vielleicht gibt es ja so eine kleine Infokachel bei Instagram oder so.
Dennis, ich glaube, wir haben ein natürliches Ende erreicht, oder? Oder
ich glaube auch.
Fehlt noch was?
Nee, tatsächlich nicht. Wir haben darüber gesprochen, was wir denken, was passieren können, was wir uns wünschen fürs nächste Jahr.
Ja.
Also ich glaube, da kann ich auch für dich sprechen, dass wir uns beide auf jeden Fall wünschen, dass wir ganz schnell so zur Lösung sämtlicher Konflikte auf der Welt kommen,
absolut,
sei es im Iran, sei es in der Ukraine.
Ja.
Natürlich auch ein Ende der Klima- und auch der Finanzkrise.
Yes.
Wir möchten wirklich den Weltfrieden.
That's true. Witzigerweise halte ich ja die Lösung der Situation in der Ukraine und im Iran für wahrscheinlicher als die Lösung der Klimakrise oder die Financial Situation. Am Ende sind die ja alle connected miteinander,
aber
I don't know, ist ein Bauchgefühl.
Aber wir können trotzdem das Beste hoffen.
Auf jeden Fall.
Ne? Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr gesund und munter ins neue Jahr kommt.
That's true. Wir wollen wissen, erstens, bitte, ne, schreibt nochmal in die Kommentare, wer ist die Asshole. Zweitens, was habt ihr euch vorgenommen für 23? Und vielleicht könnt ihr uns auch auf dem Laufenden halten, einfach mal auf Social, ob es klappt oder nicht. Eure Prognosen für 23 interessieren uns. Das wäre auch cool, wenn die Leute uns mal schreiben, was sie denken, was 23 passiert. Dann können wir das, vielleicht ich nicht, aber du kannst dann nächstes Jahr, Ende des Jahres abgleichen, ob das stattgefunden hat. Und ansonsten war das, glaube ich, meine letzte Folge, letzte Woche im Internet XXL. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Seid bitte lieb zueinander. Vor allen Dingen im Internet. Und ansonsten, es war mir eine große Ehre, Dennis.
Mir auch. Du wirst auf jeden Fall schrecklich fehlen. Funk uns nur, ja. Bis dann.
Tschüssi, Leute. Bye.